Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Schön, dass wir die Gelegenheit haben und dass wir so viel Grund zum Danken haben, dass wir Gottes Wort haben, was immer wieder spannend ist, uns immer wieder neu auch zeigt, wie wir von der Schöpfung her gedacht sind. Ja, ich gehöre zu den nicht ordinierten, nicht ausgebildeten, nicht theologischen, ich glaube, man sagt Predigthelfer oder Helferin, ja, genau. Und da ist es vielleicht noch mehr als jemand, der das hauptberuflich macht, hauptberuflich den Hintergrund hat. Ja, es war wieder für mich die Frage, was predigen? Es gibt so viele Themen, die wichtig wären und die wir alle hier drin finden und noch mehr, je länger wir graben und je länger wir uns damit beschäftigen. Ja, wir sagen manchmal, da fangen wir nicht bei Adam und Eva an, aber ich will heute mal bei Adam und Eva anfangen, wenn es nämlich darum geht, warum nennen wir uns Adventisten, was bedeutet das und was bedeutet es ja, für unseren Alltag. Advent heißt ja nicht warten, sondern es heißt Ankunft. Aber natürlich, wenn man eine Ankunft in der Zukunft hat, dann wartet man erstmal darauf. Und manchmal denke ich, naja, im Warten sind wir Adventisten eigentlich schon sowas wie Spezialisten geworden. Immerhin haben wir seit unserer Gründung über 150 Jahre diesen Gedanken und der ist ja richtig und gut und es wird ja auch immer spannender, wann Jesus wiederkommt, aber es kann sich nicht darin erschöpfen, dass wir warten und drüber und überlegen und irgendwelche Spekulationen vielleicht sogar beginnen. Ich habe gehört, es gibt jetzt wieder welche, aber das ist, liegt in der Natur der Sache, wenn man wartet, dass manche eben ungeduldig werden. Aber Jesus hat uns Aufträge gegeben und er hat nicht nur Jesus als Mensch, sondern von Anfang unserer Erschaffung als Menschen haben wir Aufträge bekommen. Und so würde ich sagen, lass es uns mal mit Dietrich Bonhoeffer halten, der gesagt hat, wenn Jesus morgen wiederkommt, wollen wir gern die Arbeit aus der Hand geben, aber nicht vorher. Lasst es nicht zu, dass Jesus uns im passiven Warten erlebt, wenn er kommt, sondern dass wir mitten in der Arbeit sind, dass wir mitten in dem sind, was er uns aufgetragen hat. Ja, wie gesagt, ich habe diesmal quer durch die Bibel, weil es einfach so spannend war und dann findet man immer noch mehr Texte. Keine Sorge, ich kann nicht alle bringen, aber es soll eine Anregung sein für uns und ich habe meine Predigt überschrieben, Gottes Schöpfungsauftrag an uns. Ja. Wir haben diesen wunderbaren Bericht, diese wunderbare Erzählung in den ersten Kapiteln des Buches Mose, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie er dann als Krönung eben den Menschen geschaffen hat. Krönung insofern, dass Gott vieles in uns hineingelegt hat, was auch bei ihm das Allerwichtigste ist. Nur so geht ja Liebe, wenn man eine Resonanz beim anderen erfahren kann, wenn man merkt, aha, da ist jemand, der kann dem entsprechen, wie ich bin und vor allem, der kann eben auch mich verstehen. Aber lasst uns mal, also heute lade ich euch ein, mehrere Bibeltexte anzuschauen. 1. Mose 1, Genesis 1, Vers 28. Oder lesen wir nur 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also wir erleben hier, wir erfahren hier in ganz kurzer Form und das ist auch immer wieder spannend, in welch knapper Form die biblischen Schreiber es geschafft haben, das Wesentliche so zu verdichten, so zusammenzubringen, dass es auch immer wieder wichtig ist, genau hinzuschauen bei diesen Texten. Und wir lesen eben, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Nun könnte man sagen, wenn man ein bisschen zynisch oder nur ironisch werden wollte, naja, das ist aber schon lang her, dass der Mensch zum Bild Gottes geschaffen wurde. Ja, wenn man an der Oberfläche bleibt, tatsächlich, aber wenn wir uns bewusst machen, dass jeder Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist, dann kann uns das ja auch helfen, wenn es darum geht, Menschen, mit denen wir nicht so gut können, für die zwischen uns die Chemie nicht unbedingt stimmt, wie wir heute sagen, besser anzunehmen, als Mitgeschöpf Gottes, als mit zum Bild Gottes geschaffen. Und jetzt gibt Gott seinen Segen, das wäre auch mal eine extra Predigt, wo in der Bibel und wie in der Bibel der Segen eingesetzt wurde und welche Funktion er hat. Und nun kommt der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Klar, Gott hat nur ein Menschenpaar geschaffen und der Auftrag war aber, die Erde zu bevölkern. Als junge Studentin habe ich eine Zeit lang bei einer lieben alten Glaubensschwester gewohnt und wir haben auch viel über biblische Themen gesprochen, gerade wenn ich auch am Wochenende da war. Und ich werde es nie vergessen, immer wenn ich den Text lese, denke ich an sie. Zu dem Text, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde, soweit, pflegte sie zu sagen, der Auftrag ist schon lang erfüllt. Es war einfach nett, ja. Ja, einerseits schon, aber offensichtlich ist noch nicht alles erfüllt. Sonst wäre ja Jesus schon wiedergekommen oder würde jetzt gleich wiederkommen. Ja? Also das ist der Auftrag, aber in dem Auftrag steckt ja noch mehr drin. Einmal die Vermehrung, also Gott möchte aus dem einen Menschenpaar, das er geschaffen hat, möchte er die Erde bevölkern. Und dann geht es weiter und wahrscheinlich ist es euch auch schon so gegangen oder geht es euch so, wenn man mit Nicht-Christen spricht oder wenn man mit Christen oder wenn man mit ehemaligen Christen spricht oder Menschen, die überhaupt im Christentum sehr kritisch gegenüberstehen, dann wird das ja oft zitiert. Ja, das haben die aus der Bibel, dass sie die Umwelt kaputt machen und es steht ja schon da, macht sie euch untertan und herrscht. Okay. Deshalb haben wir nicht nur diesen Text, deshalb haben wir viel mehr Texte in der Bibel. Wir sagen ja, die Bibel legt sich selber aus und deshalb wollen wir mal schauen, wie dieses Herrschen und Untertan machen gedacht ist. Gleich im nächsten Kapitel, wo nochmal von einer anderen Perspektive her auf die Schöpfung der Blick genommen wird, der Fokus geht, da heißt es im zweiten Kapitel, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. So ist das also gemeint mit dem Untertanmachen, mit dem Herrschen. In der Antike gab es dieses Idealbild des guten Herrschers. Da hat man überhaupt keine Demokratie gebraucht, da war der gute Herrscher und der hat alles richtig gemacht. Ein bisschen war es ja auch so beim Volk Israel, dass sie einen König wollten, der aber schon durchaus eben der gute König sein sollte, der in Übereinstimmung mit ihnen und vor allem mit Gottes Weisungen handelte und sie regierte. Also, wenn wir herrschen, wenn wir untertan machen, dann heißt das, für das, was wir beherrschen, wir sollen es bebauen und bewahren. Aha. Ja, eine ganz anrührende Szene, die ihr bestimmt alle kennt, spätestens in der Kindersabbatschule, wenn wir dann schon in der Gemeinde waren. Das ist im gleichen Buch, 1. Mose 2, Vers 19. Interessant ist, dass hier aus dieser Perspektive des Berichtes erstmal nur Adam, es gibt erstmal nur Adam. Und in Vers 18 heißt es, Und Gott der Herr machte aus Erde alle Tiere, also Vers 19. Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Ja, und dann steht eben der Nachsatz, für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden. Deshalb wollte ich ja erst in Vers 18 lesen, weil hier schon die Überlegung ist, der Mensch ist allein, ich will ihm eine Gehilfin machen, aber wir erfahren dann, es ist so reingeschoben, der Mensch ist, selbst wenn der Mensch zu zweit ist oder mehrere Menschen sind, wenn die Menschheit wächst, dann gibt es ja immer noch andere Geschöpfe. Und es fasziniert mich schon, dass das hier so, ja, so quasi wie reingeschoben ist. Es gibt diese Überlegung, diese Aussage von Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und im nächsten Vers geht es erstmal weiter, dass Gott die Tiere schafft und den Menschen bringt. Und der Mensch bekommt eine erste Aufgabe, er soll den Tieren Namen geben. Nun wissen wir ja, dass in der Bibel der Name sehr oft, oder es war eigentlich mehr der Normalfall, dass in der Bibel Namen oft eine tiefere Bedeutung haben. Also man bezeichnet Menschen mit einem gewissen Namen und er hat dann eine tiefere Bedeutung, er ist charakteristisch für diesen Menschen. Vielleicht können wir uns ja vorstellen, wie es dem Adam da ging. Da macht Gott so eine Parade, alle Tiere ziehen an ihm vorbei und sein Auftrag ist, Adam, wie soll das Tier heißen? Adam kann das nur machen, wenn er sich die Tiere genau anschaut. Ja? Und wir alle wissen, ob wir selber schon gesehen haben oder vielleicht in Tierfilmen, es gibt ja so unterschiedliche Tiere vom Anblick her. Manche sind auch lustig. Mancher denkt vielleicht, bei dem Tier, da sieht man deutlich, dass Gott auch Humor hat, weil er einfach so lustig aussieht. Ja? Kinder sind da noch ganz ungeniert, wenn man mit denen da so ein Buch anschaut, der sieht aber lustig aus. Ja? Ja, Gott hat Humor, da werden wir nachher noch ein Beispiel bekommen. Aber es heißt ja auch, Adam, du bist verantwortlich dafür. Denn wer gibt bei uns Namen? Ja, das sind die Eltern, das sind die, die Verantwortung haben. Und wie gesagt, manchmal drückt es natürlich auch einen Wunsch aus. Ja. Aber auf alle Fälle, wie reagiert Gott auf dieses erste Einsamkeitsgefühl? Er schickt ihm die Tiere, er sagt, schau, das sind deine Mitgeschöpfe. Viele von dir sind ähnlich, denken wir an die Säugetiere und es geht von ganz groß bis ganz klein. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Ja. Jetzt machen wir einen Sprung. Ja, einen kleinen Sprung, aber ein unangenehmer Sprung. Denn bald kommt ja der Sündenfall, wie wir wissen. Und das ist nicht so schön, das ist traurig. Da kann man erstmal den Fokus wieder auf das richten, was schiefgegangen ist. Aber lesen wir, Gott hat ja die Verbindung durch den Sündenfall nicht abgeschnitten. Adam und Eva waren es, die sich von Gott getrennt haben, aber Gott hat sie weiterhin im Blick. Er macht ihnen erstmal eine Kleidung, nachdem sie merken, dass sie eben nackt sind. Und dann heißt es in Vers 23, immer noch im Kapitel 3, da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Aha, da ist ein neuer Gedanke. Hallo Adam, hallo Eva, denkt mal dran, ihr seid Geschöpfe meiner Hand und woraus seid ihr genommen? Aus der Erde. Ist uns das immer bewusst in unserem Alltag, in unserem Leben? Da zitiert man gern mal eine ferne Indianergruppe, einen fernen Indianerstamm oder vielleicht auch in asiatischen Räumen, wo man sagt, die haben noch echt Ehrfurcht vor der Natur. Die haben sogar für die Erde einen Namen. Nun, da ist man natürlich ganz schnell bei der Verdrehung der Tatsachen statt des Schöpfers ist immer die Gefahr, dass man auch die Schöpfung anbietet, das ist natürlich nicht gemeint. Deshalb erfahren wir ja ausdrücklich, dass Gott uns und alle Wesen geschaffen hat. Aber es wird eben auch gesagt, Adam und Eva, durch den Sündenfall seid ihr nicht entlassen aus der Verantwortung. Nein, ich wiederhole es nochmal. Ich schicke euch jetzt hinaus aus dem Garten Eden, dass ihr die Erde bebaut. Hier steht nicht bewahrt, aber ich bin sicher, die Adam und Eva wussten, wie Gott das meint. Jetzt machen wir einen größeren Sprung und kommen zur Sintflut. Auch da fand ich ganz spannend, ab Kapitel 6, 1. Mose Kapitel 6, Vers 19 und bis 21. Ja, wir wissen, die Arche Noah ist eine ganz bekannte Geschichte, ist sogar außerhalb christlicher Kreise, verwendet man gern die Arche als Symbol für etwas, das Rettung bringt, wo man Rettung finden kann. Ab Vers 19, und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Ja, logisch, die Tiere mussten auch gefüttert werden, aber es ist schon berührend, wenn man sieht, wie die Bibel solche scheinbaren Kleinigkeiten auch betont und bringt. Im achten Kapitel, die Sintflut kommt, alles, was nicht in der Arche ist, wird vernichtet. Und dann lesen wir im achten Kapitel, vom 1. Mose, da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier. Wenn wir das ganz langsam lesen, aha, er gedachte an Noah, also an den Menschen, und damit ist sicher seine Familie auch gemeint. Aber Gott gedachte halt nicht nur an den Noah, er gedachte auch an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Ja. Im nächsten Kapitel lesen wir Kapitel 9, Vers 1 bis 3. So, Gott macht jetzt einen neuen Bund. Es ist quasi der zweite Start 2.0, wird man vielleicht heute sagen. Denn die Menschheit fängt ja mehr oder weniger wieder von vorne an. Es waren ja nur engste Angehörige, Menschen, die Noah sehr nahe standen, die überlebt haben. Und da heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Also damals war der Auftrag ganz bestimmt nicht erfüllt. Es ging sozusagen wieder nochmal los, ein zweiter Versuch. Ja, und da steht in Vers 2 im Kapitel 9, Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Einige unter uns, die sich auch viel mit Ernährung beschäftigen, kennen diese Anweisung oder diese Genehmigung, diese Erlaubnis, die Gott hier ausspricht, auch aus der Überlegung, ab wann sollten die Menschen sich womit ernähren. Also hier ist sozusagen alles, was natürlich rein ist. Aber in unserem Fall hier wollen wir einfach drauf schauen, wie kommt immer wieder der Auftrag, für die Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen, die Verantwortung letztlich für unsere Umwelt, denn wir leben ja in der Schöpfung, wir sind Teil der Schöpfung. Ja, und dann nochmal in Vers 7, gleichen Kapitel, seid fruchtbar und mehrt euch und regt euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Ja, also man sieht, hier werden auch wichtige Anweisungen Gottes werden wiederholt, wir wissen das bis heute, Wiederholung, so heißt ein lateinisches Sprichwort, ist die Mutter der Weisheit und das gilt ganz besonders für die Bibel, deshalb bietet es sich an, und sollten wir immer wieder die Texte lesen, damit sie sich uns auch neu und besser erschließen können. Der Vers 2 ist natürlich heikel. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und so weiter. Kann es sein, dass da vor allem die Christenheit das ein bisschen falsch verstanden hat? Ja, es ist bekannt, dass es Länder gibt, wo einfach rücksichtslos ausgerottet wurde, zum Schaden letztlich von der gesamten Schöpfung, zu der wir auch gehören. Ich verstehe den Text so: Wir wissen aus dem Buch Hiob, dass es durchaus furchterregende Tiere gab, die offensichtlich die Sintflut überlebt haben, aber wo sich der Mensch wirklich schützen musste und wo der Mensch wirklich dafür sorgen musste, dass die Tiere eher wegbleiben, dass die Tiere eher eine gewisse Angst vor dem Menschen haben. Ja? Es ist bestimmt nicht gemeint, dass wir rumgehen sollen und alles, was zur übrigen Schöpfung gehört, in Furcht und Schrecken versetzen sollen, sondern es ist eher so, du hast die Verantwortung und du sollst dafür auch geschützt werden. Im gleichen Kapitel 9, 1. Mose, Vers 8 bis 17 lesen wir: Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier. Achtung, der Bund wird auch mit allem lebendigen Getier geschaffen. Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh, an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll. Ja, da es folgt dann, dass Gott eben dieses Zeichen des Bundes in die Wolken setzt und dass es die Menschheit daran erinnern soll, die gläubigen Menschen, dass Gott diesen Bund geschaffen hat. Und in Vers 15 sagt er nochmal: Alsdann will ich gedenken, also wenn wieder ein ganz, ganz schlimmes Unwetter kommt, er verspricht, es gibt keine Sintflut mehr, die alles verderben wird außerhalb der Arche, alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, ich versuche auch abzukürzen, aber ich kann euch nur, möchte euch anregen, sage ich mal so, auch mal diese Texte genau zu lesen, was sie uns sagen, auch mit unserem Umgang mit der übrigen Schöpfung, auch untereinander, dass wir eben dran denken, alles ist eben aus Gottes Hand und ursprünglich gut gewesen. Jetzt gehen wir ins zweite Buch Mose, und zwar im Kapitel 23, die Verse 4 und 5. Wir wissen, 2. Mose 20 sind die 10 Gebote und danach folgen noch im Detail einzelne Anweisungen, einzelne Gebote, die aber für uns als Nachfolger Jesu natürlich genauso verbindlich sind. Ja, da heißt es, Kapitel 23, Vers 4 bis 5, wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, wohlgemerkt, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf ihm zusammen mit dem Tier auf. Ja, ihr merkt schon, jeder einzelne dieser Verse gibt uns viel Anregung zum Nachdenken. Wie kann ich das übertragen in mein Leben? Wie kann ich das übertragen in meine Situation, in mein Umfeld auch, wo ich lebe? Im gleichen Kapitel lesen wir in Vers 12 das Sabbatgebot, aber da kommt noch was rein diesmal. Da heißt es in Vers 12, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du feiern. Achtung, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Der Fremdling kommt ja in diesen Texten auch sehr oft vor. Ich habe ja mal vor Jahren eine Predigt drüber gehalten, fiel mir jetzt wieder ein. Also
es ist wirklich, wenn wir mal überlegen, wie wir heute leben und wie gerade auch mit der Schöpfung umgegangen wird, können wir uns auch nicht rausstellen und sagen, das sind alles Esoteriker und die haben alle so komische Ansichten und damit will ich nichts zu tun haben. Lasst uns einfach an uns, an das halten, was uns die Bibel sagt, von Anfang an. Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder an unseren Auftrag erinnert werden. Wir gehen ins dritte Buch Mose, Kapitel 22, Vers 27. Also nicht vergessen, das Sabbatgebot gilt auch für die Tiere, auch für die Arbeitstiere. 3. Mose 22, Vers 27, ja, weitere Opfergesetze. Wenn ein Rind oder Schaf oder eine Ziege geboren ist, so soll das Junge 7 Tage bei seiner Mutter sein. Am 8. Tag und danach darf man es dem Herrn opfern. Ja, da hat man vielleicht gemischte Gefühle, wenn man so etwas liest. Aber es ist halt nicht selbstverständlich, bis heute nicht, dass wenn ein Nutztier, also ein Vieh, Junges bekommt, Nachwuchs bekommt, dass die nicht gleich weggenommen werden. Und ich denke, wie schön wäre es, wenn wir es schaffen würden, auf solche archaischen Gesetze aus einer Gesellschaft, die sonst eigentlich nicht viel Milde und Barmherzigkeit kannte, wenn wir aber so etwas in unserer Zeit anwenden könnten. Es gibt noch einen netten Text, den kennt ihr wahrscheinlich. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, es geht nicht anders. Aber vielleicht lasst ihr euch dazu anregen. Ich arbeite ja immer mit einer Konkordanz oder auch mit anderen Übersetzungen, wo oft Anmerkungen sind. Und da findet man total spannende Sachen. 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Einige von euch wissen wahrscheinlich, dieser Text kommt mal im Neuen Testament vor, wird er zitiert. Ja, von Paulus, genau. Ja. Und ich habe neulich in einer Zeitschrift, die sich nur mit der Bibel beschäftigt, vom Evangelischen Bibelwerk, da stand ein netter Artikel und die Überschrift, wie die Bibel einmal Pfarrer mit Nutzvieh vergleicht oder, mit Rindvieh hat er geschrieben. Und natürlich macht so eine Überschrift neugierig, das muss ich lesen, wir sind das gemeint. Und da sind wir dann bei diesem Text gelandet. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Was bedeutet das? Gib deinem Tier, das für dich arbeitet, auch ausreichend Gelegenheit, zu Nahrung zu kommen. Ja? Also, ja. Ein Tierschutz in der Antike, ein Tierschutz in den 5. Büchern Mose. Überspringen tue ich jetzt die Geschichte mit Bileam, wo ja plötzlich der Esel sagt, warum schlägst du mich? Ja, also auch da wird durchaus bei der ganzen Botschaft, die es da sonst noch gibt, daran erinnert, wir sollen als gläubige Menschen mit Tieren barmherzig und anständig umgehen. Ja. Zwei Texte lese ich euch kurz vor. In den Sprüchen heißt es, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Psalm 50, Vers 10 lesen wir, die Tiere sind Gottes Eigentum, mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Auch das gehört zu unserer Verantwortung, dass wir daran denken, alles Geschaffene ist und bleibt Gottes Eigentum. Und im Psalm 36, Vers 7, du, o Herr, rettest Menschen und Tiere. Und mit diesem Gedanken, dass Gott Menschen und Tiere retten möchte, da schauen wir noch kurz in das Buch Jona rein. Ich habe schon gesagt, wir werden noch was lesen, wo wir sehen, dass Gott Humor hat. Das Buch Jona ist ja ein total spannendes Kapitel, war übrigens die Grundlage für meine allererste Predigt, die ich vor ungefähr 30 Jahren gehalten habe. Ich finde den Jona immer noch total toll. Die meisten werden die Geschichte kennen. Jona ist Prophet. Er bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll nach Ninive gehen und den Leuten Buße predigen und ihnen sagen, dass sie umkommen werden. Jona haut erstmal ab, weil er sagt, ich bin noch nicht bekloppt und gehe nach Ninive. Das ist Wahnsinn dort, wie die mit Fremden umgehen, wie die mit Kriegsgefangenen umgehen. Das ist grausamst und wir haben tatsächlich aus der Antike von entsprechenden Wissenschaftlern, die das erörtert haben, schreckliche Berichte, wie die mit den Menschen umgegangen sind. Also wir sollten den Jona irgendwie schon verstehen. Gott holt ihn wieder, Gott holt ihn ein und sagt, du pass mal auf, du hast den Auftrag und du gehst jetzt nach Ninive. Ich sag's dir jetzt zum zweiten Mal. Naja gut, sagt Jona, ist mein Job, ich bin Prophet und wenn Gott was sagt, dann muss ich das eigentlich schon machen. Ja, er geht dorthin und er predigt ihnen, passt auf, in Kürze wird eure Stadt mit allen, mit Maus und Mann und allen, wird vernichtet werden, weil ihr so gottlos seid. Und jetzt passiert etwas ganz Unerwartetes, das kriegt der Jona aber schon nicht mehr so ganz mit oder er kann es nicht so ganz einordnen. Die Leute in Ninive, die bringen ihn nicht um auf grausamste Weise, sondern die nehmen seine Botschaft ernst. Und da gibt es einen König, der nimmt das auch ernst und der ordnet an, die ganze Stadt muss fasten, die ganze Stadt muss sich in Säcke kleiden und die Tiere auch. Das ist also interessant an dieser Geschichte. Auch die Tiere müssen fasten und in Säcke gekleidet werden, um ihre Bußfertigkeit zu zeigen. So. Jona sucht sich einen schönen Platz, wo er eine gute Aussicht hat, Public Viewing für einen und sagt, ja doch, hier, jetzt lieber Gott, jetzt mach du mal deinen Teil, ich habe meinen gemacht, jetzt bist du dran. Und du weißt ja, wenn ein Prophet im Namen Gottes spricht und etwas prophezeit, dann muss das auch in Erfüllung gehen, sonst ist der Prophet nicht von Gott gesandt. So, die Logik stimmt ja auch meistens, aber nicht immer. Der setzt sich also da oben hin und dann tut Gott noch was dazu und lässt ihm einen schönen Rizinus wachsen, der wächst sehr schnell und Jona findet es super da, vor allem ist er nicht da unten, wo die gleich vernichtet werden, beste Aussicht. Ja, und dann passiert eben nichts und Jona wird stocksauer und vielleicht können wir ihn auch ein bisschen verstehen. Lieber Gott, was ist denn jetzt los? Habe ich dich falsch verstanden? Das kann gar nicht sein. Du hast mich ja da verfolgt bis auf das Schiff und als ich im Meer untergegangen bin und das gibt's doch nicht. So, und warum wir uns das jetzt anschauen, das ist der letzte Vers. Der Gott lässt ja den Rizinus dann verdorren und das ist schon spaßig, denn dadurch sagt er, schau mal Jona, was für dich wichtig ist und was für dich unwichtig ist. Jona 4, Vers 10. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Gott hat die einfach wachsen lassen. Du hast sie auch nicht aufgezogen. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in einer Nacht kaputt gegangen. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Was mich besonders beeindruckt ist, das ist der letzte Satz, das ist der letzte Satzteil. Ja? Also wenn wir etwas lesen, ist ja oft der Schluss ganz wichtig, weil sozusagen der Höhepunkt, der setzt dann wie in der Musik die großen Pfunznoten, dazu auch viele Tiere. Ja, Gott jammert es auch, wenn Tiere umkommen. Und wenn wir so manches anschauen, was heute bei uns wie es gemacht wird, dann können wir nur immer wieder dran denken, wie schlimm das Gott auch findet. Ja. In Matthäus zitiert Jesus aus der Bibel, also Matthäus hat das aufgeschrieben, wie Jesus aus der Bibel, aus dem fünften Buch Mose zitiert, nämlich wenn ein Tier in eine Grube fällt und es ist Sabbat, dann holt ihr den raus, denn so steht das bei Mose und das ist ja auch richtig so. Ihr könnt ja nicht ein Tier da unten lassen, es hat sich vielleicht was gebrochen, ist in einem jämmerlichen Zustand. Also Jesus hat so sehr wohl auch diesen Tierschutzgedanken bei sich gehabt. Römer 8, Vers 22 und 23, da schreibt Paulus etwas sehr, sehr Anrührendes. Und auch da ist es etwas, was wir als Wartende auf die Wiederkunft Jesu, Wartende auf die Neuschöpfung, Wartende was für uns ein Zuspruch ist, uns aber auch nachdenklich machen kann. Paulus schreibt da, da geht es um die Hoffnung der Neuschöpfung, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Ja. Paulus nimmt hier die ganze Schöpfung mit rein, so wie wir es am Anfang lesen. Die Schöpfung gehört zusammen. Und wann, wenn nicht jetzt in unserer Zeit, wird uns das bewusst? Es ist endlich, die Ressourcen sind endlich. Immer mehr Tiere von Gott geschaffen, sterben aus und die Bibel erinnert uns daran. Und da gibt es noch einen letzten Text in Offenbarung 11, Vers 18. Wir als Adventisten sind ja besonders in Offenbarung 14 zu Hause, wo der Engel auffordert, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn er hat Himmel und Erde geschaffen und das Meer, er ist der Schöpfer. Ja? Also wenn wir an die Wiederkunft denken, dann auch immer wieder den Bogen schlagen zur Schöpfung und das Bewusstsein durch die ganze Bibel hindurch, zieht sich dieser Gedanke, zieht sich diese Aussage über Gott, Gott ist Schöpfer, der Mensch ist dafür in die Verantwortung gestellt und er soll entsprechend seinem Glauben, entsprechend seiner Zugehörigkeit zu Gott, er ist Teil des Bundes, soll er mit der Schöpfung umgehen. In Offenbarung 11, Vers 18 lesen wir einen letzten Text. Da geht es um die siebte Posaune und es heißt, und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Ja, jetzt hören wir mit einem eigentlich eher bedrückenden Text auf, aber wir wissen, wenn wir unsere Verantwortung ernst nehmen, und da gehören natürlich auch unsere Mitmenschen dazu, alles, was Gott geschaffen hat, dann brauchen wir die Vernichtung nicht zu fürchten, dann sind wir auf der richtigen Seite. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder die Bibel auch neugierig mit offenen Augen und offenem Herzen leben, dann finden wir viele Antworten auch für unsere Zeit. Und ich denke, und wir sind uns einig, wenn sich die Menschheit an das gehalten hätte, was wir schon in den 5 Büchern Mose finden, Sabbat, Sabbat, Jahr, Jubeljahr, alles hat mit der Schöpfung zu tun, dann würde es heute anders aussehen. Aber unsere Hoffnung, unsere Gewissheit ist, Jesus wird kommen und dann wird es eine Neuschöpfung geben, die keiner mehr vernichten kann. Amen. Lasst uns beten. Ja, großer Gott und lieber Vater im Himmel, wir möchten dir dienen. Wenn wir die Natur sehen, wenn wir sehen, was du geschaffen hast, wenn wir daran denken, dass du deinen Sohn für uns gesandt hast, damit er für uns lebt und wir sehen, wie du uns gedacht hast und dass dieser Sohn, dieser dein Sohn, für uns gestorben ist, für unsere Sünden, um sie wegzunehmen, dass er auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist zu dir und dass wir die Verheißung haben, dass er wiederkommen wird. Ja, Herr, dann spüren wir die Sehnsucht, all das, was uns hier belastet, was uns vielleicht auch schockiert, schreckliche Bilder, die wir sehen, schreckliche Nachrichten, die wir hören, wo so wenig von dem Bild Gottes in uns Menschen oft zu sehen ist. Dann wollen wir uns an deinen Bund erinnern, den du mit uns geschlossen hast und wollen ihn neu bestätigen und neu daran denken, dass du uns liebst, dass du uns als Menschen geschaffen hast, die schöpferisch sind, die die Schöpfertalent haben, die aber vor allem auch Verantwortung haben für diese deine Schöpfung. Wenn wir jetzt auseinandergehen, Herr, dann segne uns, dann gib, dass wir die Freude und die Anregungen, die wir jetzt auch bekommen haben, die Erfahrungen, die wir hören durften, dass wir diese Dankbarkeit und diese Freude über dich und dein Wirken und dein Wort und über deine Schöpfung, dass wir die in unserem Herzen bewahren können, dass wir sie auch ausstrahlen, sodass auch andere Menschen davon erfahren und dafür gewonnen werden können. Hab Dank, Herr, dass du bei uns bist. Herr Jesus, du hast es uns versprochen. Lass uns auch daran immer denken und hab Lob und Dank, Herr Jesus. Alles bitten und alles danken in deinem Namen. Amen.